Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jeden Tag bin ich erschüttert, wenn ich die Nachrichten höre. Und was mich besonders betroffen macht, so ein Mann wie der bisherige Außenminister Steinmeier, künftiger Bundespräsident, der sagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Politiker haben es ja nicht mehr in der Hand. Der Euro, der immer weniger wert wird. Der Terror, der bei uns angekommen ist. Und der weiß niemand, was noch dieses Jahr auf uns wartet. Angst geht um Unsicherheit. Die Krankheiten, die neu ausbrechen, Seuchen und Epidemien. Niemand weiß, wo die Völkerwanderung dieser Tage überhaupt hinführt und wo eine Lösung sein soll. Und wir sind einfach betroffen von der EU. Der zuständige Sicherheitsmann hat gesagt, in diesem Jahrtausend gab es überhaupt noch nie so eine gefährliche Situation wie die, wo wir gegenwärtig durchleben. Man wartet immer auf das Neue, was kommt. Das ist mir manchmal wie wenn wir irgendwo mit einem Auto durch ein Gewitter fahren, da blitzt es auf einer Schotterpiste und alles wackelt und wir wissen gar nicht, wo der Weg hinkommt und dann geht es durch einen Tunnel und wo geht denn das alles weiter? Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ist ja schon hart, was Jesus gesagt hat von der Zukunft. Gar keine rosigen Aussichten. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die da kommen sollen. Jesus hat sehr viel Konkretes genannt, wie die Liebe in vielen erkaltet und was so kommt. Und darum ist mir so wichtig, dass wir geistlichen Segen in Jesus haben. Das ist mir das Allergrößte in diesen wirren Zeiten. Und ihr als Gemeinde habt einen Auftrag. Wenn die Angst sich so ausbreitet, dass die Menschen keine Hoffnung mehr haben, sagen zu den Bergen, fallt über uns, dass sie sagen, und ich lebe im Frieden Jesu. Gott sei Dank, dass uns Jesus gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Was ist denn das? In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, ich habe das mit euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Himmlischer Segen, dass der Himmel offen ist, auch wenn die Welt unter unseren Füßen zerbricht, dass sie das wissen. Jesus ist da, der gute Hirte. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Wissen Sie das, dass das Jesus besiegelt hat mit seinem Tod am Kreuz, wo die Mächte der Finsternis besiegt hat, auch wenn in deinem Leben alles zusammenbricht. Jesus ist da und gibt dir einen ganz, ganz großen Frieden. Und das muss ich wissen. Und das darf ich dann allen Menschen sagen. Ich bin ja ein Fan dieser alten Lieder. Übrigens, der 23. Psalm ist schon 3000 Jahre alt. Das Alter ist ja nur ein Zeichen der Bewährung. Wenn es dann heißt, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das ist der größte Segen, der über Ihrem Leben liegt. Und den müssen Sie ergreifen, sagen, Jesus, ich will dir gehören im Leben und im Sterben. Sei du mein Herr. Ich möchte zunächst darüber reden, dass Gott einen großen Plan für ihr Leben hat. Ganz viele Menschen wollen das nicht hören. Ein großer Politiker hat in diesen Tagen, Sie haben es auch gelesen, gesagt, ich glaube nicht an Gott. Armer, armer Mann, mit deiner ganzen Menschenweisheit kannst du dir nicht viel holen. Wenn du nicht den Ruf Gottes in dein Leben kennst und nicht merkst, was der ewige Gott in dein Leben hineinlegt, da waren armer, namenloser Beduine im Zweistromland. Heute Irak und lebte dort namens Abraham mit einer Frau Sarah. Und er hat begriffen, Gott ruft mich. Der hat was mit meinem Leben vor. Hast du das begriffen, dass Gott einen Plan mit dir vorhat? Es ist ja die Not unserer Zeit, dass jeder nur sagt, was ich will und wonach ich gelüste und welchen Spaß ich erleben will. Na, was hat Gott mit deinem Leben vor? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Es war ein ganz schwieriges Leben. Und er ist viel durch die karge Steppe gewandelt, dieser Abraham. Aber er hat begriffen, dass es das Größte ist, was diese Welt bieten kann. Nicht materieller Reichtum, sondern dass Gott was in mein Leben hineinlegt. Und das ist ja heute noch die Weltgeschichte bis hin zum Volk Israel, bis zu uns gläubigen Christen aus der Heidengemeinde. Dieser Abraham, der zum ersten Mal Glauben war, gehorsam. Ich gehe mit diesem Gott, der mich ruft. Und er macht mein Leben zu einem Segen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht. Sondern Gott macht etwas aus meinem Leben. Mir ist es ja immer so groß, wenn ich hier in Hülben bin und etwas ahne, wie das vor vielen Generationen angefangen hat. Im Leben der ersten Dorfschulmeisterin, wo der Vikar Fricker hochkam und sagt, lesen Sie den Römerbrief. Und sie zum ersten Mal begriffen hat, Jesus löst mich von der Macht der Sünde und er will mein Leben segnen, wenn ich ihm nachfolge und ihm diene und dass das weitergeht. Und dass wir davon leben dürfen. Im Leben von Abraham gab es auch Streit. Es gibt immer wieder Streit. Das ist unter uns Menschen so. Und das war damals, die Hirten haben sich gestritten, wo die besten Weidegründe sind. Und der Abraham sagt, das ist nicht gut, wenn man streitet. Besonders, es war der Neffe, der mit ihm war, Lot. Und dann sind sie auf einen Berg gegangen. Und der Abraham hat gesagt, jetzt darfst du wählen, Lot. Ist ja ungewöhnlich, dass der Jüngere wählen darf. Doch, du darfst wählen. Guck, gehst du rechts, dann gehe ich links. Erwähl dir das Gebiet, wo du wohnen willst. Wir müssen uns trennen. Zank darf nicht sein. Und der Lot war ein junger Mann, der hat denken können und er hat geguckt, wie wir gucken, mit unseren Augen, ja. Und da war das Land, wo Sodom und Gomorra war, ein fruchtbares Land. Ach, das war so dumm. Er hat nur auf das Äußere geschaut. Wir sind ja manchmal so dumm, dass wir uns blenden lassen von den Schätzen dieser Welt. Da stehen die Städte, dort ist der Weidegrund, dort kann man reich werden, dort kann man sein Leben gestalten, Karriere machen. Der Lot denkt noch kurz, darf ich wirklich wählen, mein dummer Onkel? Sieht er das nicht doch? Aber der dumme Onkel Abraham sah besser. Und er wählte die karge Steppe und den Segen Gottes. Und Sie wissen, wie nachher Sodom und Gomorra unterging. Und das Erste, was Abraham getan hat, als er durch die Steppe lief, da waren so viele große Felsbrocken. Und er hat die Felsbrocken genommen und hat Gott einen Altar gebaut. Und hat Gott gedankt. Segen ist was ganz Handfestes, was Wunderbares. Und dann war noch ein Enkel vom Abraham. Den hat das ganz arg beschäftigt. Ich freue mich immer wieder, wenn junge Leute so viel verstehen beim Bibellesen. Der hat das geahnt. Da gibt es den Segen, den hat der Abraham dem Isaak weitergegeben. Der Isaak gibt den Segen. Aber er hat gedacht, ich bin ja nicht der Erstgeborene. Das war töricht. Und hat allerhand Tricks angewandt. Das war nicht gut. Es ist gut, dass die Bibel das immer wieder so zeigt. Aber Sie wissen müssen, er hat eine Sehnsucht gehabt. Ich möchte unter dem Segen Abraham stehen. Es ging ja furchtbar aus. Er hat sich kostümiert, hat den Vater angelogen, bloß um in den Genuss des Segens zu kommen. Und dann musste er fliehen und sein Leben retten. Und dann liegt er in der Nacht draußen in der kalten Steppe. Furchtbar. Als Kopfkissen hat er sich einen Stein genommen, grausam. Und dann sieht er plötzlich die Himmelsleiter und den Himmel offen. Wissen Sie das über Ihrem Leben? Wie das ein Spefort gewusst hat, in dem großen, schrecklichen Elend, das ihm Gott zugemutet hat durch den Tod seiner vier Kinder. Wissen Sie das fest? Der Himmel ist offen über mir. Der himmlische Segen steht da. Viele Christen verwechseln den Segen immer wieder mit Geld und irdischen Gütern. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sondern, ich komme jetzt zum zweiten Punkt, beim Segen werden die Grenzen dieser Welt gesprengt, die engen Grenzen dieser Welt. Wissen Sie, unser Leben hat ja enge Grenzen. Wir leben nur eine begrenzte Zeit. Darf ich als uralter Mann, ich bin schon Urgroßvater, einfach mal sagen, wir haben eine ganz kurze Lebenszeit. Und wir haben unseren Raum, wo wir leben, unsere Möglichkeiten, uns zu entfallen, das ist eine ganz kurze Zeit. Und deshalb leide ich darunter, wie das Wort Segen bei uns auch missbraucht wird. Gesegnete Mahlzeit, das heißt doch, lass dir schmecken, Mahlzeit. Und dann gebrauchen wir das Wort vom Absegnen. Der Jogi Löw segnet die Mannschaftsausstellung der Bundeself ab. Ich habe das Wort auch einmal gebraucht und dann ist ein älterer Bruder mir zur Hilfe gekommen, Fritz Grünzweig, der später Leiter der Ludwig-Hofacker-Vereinigung war und Pfarrer in Korntal. Der hat gesagt, das darfst du nimmer tun. Der Segen ist sowas Großes. Sag das bitte nie vom Absegnen. Und das ist mit dem Missbrauch, weil wir die Worte so gebrauchen, mir kommt das vor, wie wenn der Mähdrescher übers Getreidefeld fährt. Und dann bleibt am Ende das leere Stroh noch liegen, die Körner sind raus. Und so gebrauchen wir das Wort vom Segen, gesegnete Weihnachten, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Aber viel ist da gar nicht drin, das sind leere Worthülsen für viele unserer Zeitgenossen. Und dann hat mir Fritz Grünzweig das erzählt, wie das in seinem Leben war. Er war Notariatspraktikant im Dritten Reich. Und da ist ein Kollege von ihm ins KZ Welzheim gekommen, ein bekennender Christ. Und Fritz Grünzweig hat gesagt, den besuche ich im KZ Welzheim. Und sein Vater, hier in der Nähe bei Weilheim-Teck, sagte, dann verlierst du dein Recht als Notariatspraktikant. Du kannst nicht mehr in den Staatsdienst gehen. Wenn du dich dort solidarisierst mit einem Bruder im KZ. Und Fritz Grünzweig sagt, ich muss. Und der Vater sagte, dann segne ich dich doch vorher. Wie ging es aus mit dem Segen? Fritz Grünzweig wurde aus dem Notariatsdienst entlassen. So war das. Aber Gott hat ihn gesegnet. Und er hat den Ruf angenommen und hat noch eine theologische Ausbildung gemacht, hat in unserem Land einen solch großen Dienst getan. Sehen Sie, das ist mit dem Segen manchmal anders, als wir denken in unserer materiellen Art. Und das muss man lernen, dass das Absegnen was ganz Dummes ist. Nein, Gott segnet uns und da macht Gott ein Geheimnis aus unserem Leben, aus unserer schwachen Kraft, aus unserem kleinen Leben, legt er etwas Göttliches hinein. Mich bewegt das immer. Was hat Gott mit ihrem Leben vor, in ihrer Familie, eine Mutter, die Kinder erzieht? Er will etwas aus ihrem Leben machen, dort, wo sie sind, in der Arbeit als Lehrer oder im Büro und wo sie sind, in der Jugendarbeit, in der Gemeinde, sie halten Kinderkirche oder einen Hausrat. Gott will sie segnen. Dass göttliche Dinge durch unser menschliches Leben geschehen, dann lesen Sie doch die Geschichte in der Speisung der 5000, wo sie dort auch in der Steppengegend waren und Jesus gepredigt hat und am Ende haben die Leute Hunger. Und Jesus sagt, habt ihr was dabei zum Essen? Nein, wir haben gar nichts dabei. Aber da ist ein Junge da, 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus segnete die kleine Gabe und sie aßen alle, 5000 Mann und wurden satt. So wunderbar. Ich war ja hier in den Hungerjahren. Das kann man gar nicht sich vorstellen, wie das war in dieser schwierigen Zeit. Und da haben wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller gesungen. Das vergesse ich nie. Und wenn er will segnen, muss es Brote regnen. Das erleben Christen auch in der dritten Welt in maßloser Armut und in Krankheit und in Hunger. Und ich möchte Ihnen Mut machen, mit dem Segen Gottes zu rechnen, wenn Sie schwer krank sind und ein Medikament einnehmen, Herr, segne uns auch dieses. Und auch die Wohnung, die wir bauen, und den Gehalt, den wir verdienen. Herr, ohne deinen Segen ist alles nichts, null. Du musst dieses Arme segnen. Jetzt muss ich nochmal sagen, dass ich auch ganz arg leide, wie bei Christen Segen missverstanden wird. Ich bin ein komischer Mensch. Ich spreche auch nie den Segen in einem Gottesdienst mit erhobenen Händen. Nehmen Sie mir es nicht übel. Ich habe einfach den Eindruck, viele Christen nehmen den Segen magisch. Wie wenn man ein Hufeisen an den Motor klebt oder sonst den Daumen drückt oder sowas. Segen, dann ist irgendwas. Ohne Glauben wirkt kein Segen. Du musst Jesus aufnehmen und wissen, er ist der Segnende deines Lebens. Deshalb bete ich den Segen immer als Bitte am Schluss des Gottesdienstes. Ich brauche es doch selber, so herrlich. Aber dass ich wissen darf, die engen Grenzen dieser Welt werden gesprengt und jetzt tritt Gott in unser Leben hinein und wirkt. Ach, Hüter unseres Lebens, wahr, es ist vergebens mit unserem Tun und Machen, wo nicht dein Augen wachen. Ohne dich nichts. Wir hatten mal eine unserer Töchter, so schwer verunglückt ist, eine Autofahrerin hat die Autotüre aufgemacht. Das Gymnasium lag dort unten beim Stuttgarter Hauptbahnhof und sie musste durch den dichten Verkehr durch und die ist so schwer verunglückt mit einem doppelten Schädelbasisbruch. Wir haben vorher noch Andacht gehalten unter dem Segen Gottes, ja. Und wir haben auch den Herrn erlebt, auch in dunklen Tälern. Es gibt auch einen Segen von unten, wissen Sie das? Eine Trauerzeit kann voller Segen sein, dass man auf einmal erst entdeckt, wie Gott tröstet. Oder eine Krankheit kann einen ganz reich machen. In ihrem Leben waren sogar die dunklen Zeiten die segensreichen. Und oft die Zeiten, wo wir alle Tage herrlich und in Freuden leben, waren gar nicht die Segenszeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Beim Segen werden die engen Grenzen dieser Welt gesprengt. Das ist ganz wunderbar, dass Gott, als er den Menschen geschaffen hat, hat er sie gesegnet in einer heillosen, schrecklichen Welt unter dem Zorn Gottes. Wo das Gericht Gottes los war, Gott reute es, dass er Menschen geschaffen hatte. Und da hat er es angeboten, du darfst unter dem Segen Gottes leben. Man kann doch gar nicht anders leben als ohne den Segen. Es ist nicht schrecklich, wenn Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott. Sie schneiden sich ja von allem ab, was Hoffnung und Zukunft in ihrem Leben gibt, was Freude und Liebe gibt. Jetzt will ich schließen mit einem dritten Teil. Wir haben eine große Zukunft, eine ganz große Zukunft. Mich hat das sehr beeindruckt. In Nordnigeria sind ja in der Vergangenheit die meisten Menschen durch den islamischen Terror umgekommen. Im Jahr 2014 waren es 14.000 unschuldige Frauen, Männer und Kinder. Dörfer wurden überfallen von den Islamisten ohne Grund. Sie wurden niedergemacht, dort wurden Beerdigungen gehalten. Für 200, 300 Menschen, am schlimmsten war es die Kinder sehr klein. Und jedes Mal haben die Christen ihre Feinde gesegnet, wie Jesus es befohlen hat, und für ihre Verfolger gebetet. Kann man das überhaupt? Das kann man nur, wenn man aufs Kreuz von Jesus blickt und sagt, wir leben von der Gnade von Jesus und wir wünschen das auch unseren Feinden. In keinem Gebiet der Welt sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen wie in Nordnigeria. Das ist das stärkste Zeugnis der Christen, selbst über diesen grausamsten Mordtaten, die dort geschehen sind. Segnet die euch fluchen. Und ich will Ihnen einfach einen Tipp mitgeben. Den hat mir vor vielen Jahren ein christlicher Jugendleiter aus der Schweiz gegeben bei einer Gemeindefreizeit. Das war mir tief eindrücklich. Wir haben ja oft Situationen, wo man einfach mit Menschen immer fertig wird. Mit schwierigen Menschen. Kennen Sie, haben Sie auch, gibt es in Hülpen auch schwierige Menschen, offenbar. Also wenn Sie mit denen unter einem Dach leben müssen, vielleicht sogar mit einem schwierigen Menschen verheiratet sind oder gar Kinder haben, die schwierig sind. Und sie sind richtig im Eifer und wollen richtig losschlagen oder mal die Meinung sagen, hat immer gesagt, warte noch einen Moment, bevor du, sag deine Sachen erst, bevor du für sie gebetet hast. Das ist eine ganz herrliche Hilfe. Sie werden ganz anders nachher reden. Wir dürfen Zorn haben, warum nicht? Aber wir müssen auch wissen, dass wir Menschen unter den Segen Gottes stellen dürfen. Ganz schrecklich, wenn die sich weiter verschließen. Aber Gott kann auch in das Herz dieser schwierigen Menschen eindringen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und auf dem Wüstenzug des Volkes Israel, das war ja auch schon schwer, unter Schlangen, in der Hitze, ohne Wasser, mit großen Schmerzen umgeben und mit all den Nöten, die da waren. Und das Volk hat gemurrt gegen Gott und hat gequengelt und die Alten konnten nicht mehr laufen und die Füße waren wund und die Kinder haben geschrien, wo ist Brot und wir haben Durst. Und dann hat Gott geordnet, dass die Priester den Namen Gottes auf das Volk legen sollen. Und da steht das in 4. Mose, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich habe neulich einen Menschen getroffen, der von seinem christlichen Glauben Abstand nehmen wollte und sagte, ich kann das nicht mehr hören von der Segenslinie meiner Familie. Das ist nicht schrecklich. Was hast du dann in dieser heillosen Welt? Es ist ganz herrlich, dass Gott mit seiner Liebe dich beschenken will. Nein, das ist keine Magie. Das ist etwas, was ich im Glauben fassen darf. Und das war so schön, dass man bei vielen Gottesdiensten gesagt hat, empfangt den Segen des Herrn mit gläubigem Herzen. Ganz wunderbar. So ist das schön. Ich will doch mit ihm gehen und bei ihm bleiben. Wir können so wenig machen. Und der Prophet Malachi, der sagt so schön, warum rechnet denn ihr immer so kleinlich mit Gott? Wisst ihr nicht, dass Gott des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten die Fülle? Das braucht unser Land, das braucht ihre Gemeinde. Herr, schütt doch runter deinen großen Segen. Wir sehen so viel von der heillosen Menschentat und was Politik kann und was an Unruhen geschieht. Aber dass du noch einmal wirkst wie zur Zeit der Väter. Welch einen Segen hat Gott in vergangene Jahrzehnte und Jahrhunderte geschenkt. Und wir selber haben das immer auch erlebt, ganz besonders hier in Hülden. Von den großen Erweckungsbewegungen, Erneuerungsbewegungen, in der Missionsgeschichte und was alles da war. Herr, schütte doch noch einmal deinen himmlischen Segen herunter und begnade unsere armen, schwachen, kleingläubigen Gemeinden. Das kann Gott tun, darum dürfen wir beten. Lassen Sie mich schließen mit einem Erlebnis. Ich gehe oft zu den Schwerkranken, auch vor der Operation, und wenn es irgendwo gelingt, ich weiß noch, im Marienhospital in Stuttgart vor vielen Jahren, noch kurz bevor ein Patient dann zur großen Operation gebracht wurde, bin ich noch zu ihm gegangen, schwerer Befund. Und das mache ich ganz besonders gern bei den Schwerkranken, die Hand auf sie legen und sie segnen. Dort ist ganz besonders wichtig das Fühlen. Das Fühlen ist nicht mehr als das Wort. Aber wir wissen, wie die Kranken oft schwer tun, das Wort zu verstehen. Das Wort ist das Wichtigste. Das Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Aber da dürfen wir es auch durch zeichenhafte Handlung, auch bei den Kindern. Und dann habe ich ihn wieder besucht auf der Intensivstation. Und da war es dann klar, die Operation kam zu spät. Man konnte diesem Mann nicht mehr helfen. Aber er strahlte ganz fröhlich, danke, dass Sie noch gekommen sind. Es geht zur Herrlichkeit. Das wollen wir immer wieder sagen, dass der irdische Segen nur ein ganz kleiner Vorgeschmack ist vom himmlischen Segen, den wir in der Herrlichkeit genießen dürfen. Und da wollen wir uns immer mehr drauf zurüsten und uns darauf freuen. Bei den Beerdigungen, ich habe ja viele Beerdigungen zu halten gehabt und es ist oft in der Stadt viel ungläubiges Volk. Und ich habe immer wieder ein wenig Sorge, die Leute bleiben an Formeln hängen. Und ich habe es immer angewöhnt, nach dem Vater unser dann zu sagen, und wenn Sie hier jetzt von diesem Feld des Todes weggehen, laufen Sie nicht weg wie der, der gerade noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Verlieren Sie sich nicht in dieser vergänglichen Welt, sondern merken Sie, dass durch die Finsternis dieser Welt ein ganz helles Licht leuchtet. Jesus, der Sie in seiner Liebe sucht, der Ihr Leben erhellen will, der Ihnen Frieden gibt und Sie geborgen macht. Und wir bitten jetzt um seinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.